Sorgen. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir haben dich als unseren Herrn, als Heiland, als Friedefürst angebetet, als der, der durch sein Wort immer zu uns kommen will. Und so bitten wir dich jetzt für uns. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, die äußeren, die inneren, dass wir, jeder für sich vielleicht das eine Wort hört, das ihn mit dir leben lässt, das ihm deine Gegenwart gewiss werden lässt, deine Herrschaft in Zeit und Ewigkeit und die Freude in uns entfacht, zu dir zu gehören, dir in Zeit und Ewigkeit nachzufolgen. Segne mein Reden und segne unser Hören. Amen. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für mich? So habe ich diese Predigt überschrieben. Manchen von euch habe ich es ja erzählt. Ich singe im Gospelchor der evangelischen Heilandskirche in Unterhaching mit. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Da ist es. Das ist unser Gospelchor aus der Heilandskirche. Ein Bild, das im Rahmen des diesjährigen Sommerkonzertes entstanden ist. Bei dem Sommerkonzert im vergangenen Jahr haben wir einen Gospel gesungen, der mir bei unserem heutigen Predigtext eingefallen ist. You are the Christ, the Son of the living God. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer ist Jesus? Es ist ein Gospel, der sich am Petrusbekenntnis im Matthäusevangelium orientiert. Wer bin ich für die Menschen, fragt Jesus dort den Petrus, oder seine Jünger, fragt Jesus seine Jünger. Wer bin ich für die Menschen? Und er erhält als Antwort, manche denken, dass du der zum Leben erweckte Johannes der Täufer bist. Manche denken, du bist Elia oder Jeremia oder einer der anderen alten Propheten. Und ihr, fragt Jesus, was denkt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet dann, und das ist der Gospel, you are the Christ, the Son of the living God. Im Gospel dichtet David Angermann, der Komponist dieses Gospels, weiter, du bist Christus, der sichere Fels, auf dem ich stehen kann. Ich will von dir erzählen und zu deiner Ehre singen, du bist Christus, der sichere Felsen in meinem Leben. Der Gospel könnte hier zu Ende sein. Die Geschichte zwischen Jesus und Petrus ist erzählt. Petrus hat das Christusbekenntnis abgelegt und damit Jesus als den lebendigen Sohn Gottes bezeugt. David Angermann fragt in seinem Gospel allerdings weiter. Today, heißt es dann, today he still asks his people. Heute fragt Jesus uns. Seine Leute, die wir uns heute zu ihm bekennen. Was denken denn die Leute über mich? Was denken sie heute? Wer bin ich denn heute für die Menschen? Bin ich ein Prophet? Oder bin ich ein Lehrer? Was wollt und was werdet ihr ihnen sagen? Wer ist Jesus? So fragen auch die Menschen heute in unserem Predigtext. Und sie gehen noch weiter und fordern, was hast du denn zu bieten, Jesus, damit wir an dich glauben? Kannst du dich ausweisen, in deinem Anspruch von Gott gesandt worden zu sein? Ich lese den Predigtext aus Johannes 6, die Verse 30 bis 35. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allzeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Amen. Wir haben es heute in diesem Predigttext mit dem ersten Ich-Bin-Wort im Johannesevangelium zu tun. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wovon nähren wir uns? Haben wir eigentlich so direkten Zugang zu diesem Wort, das Jesus sagt? Haben wir, jeder von uns für sich, Situationen vor Augen oder besser noch, haben wir sie in unserem Herzen, wo wir das erlebt und erfahren haben? Ja, Jesus, da bist du mir zum Brot geworden. Da hast du meinen Lebenshunger gestillt. Da hast du mich satt gemacht und ich konnte voller Zuversicht und Energie weitergehen. Aus deiner Kraft heraus konnte ich meinen Lebensweg fortsetzen und ihn in deiner Nachfolge gestalten. Ja, Jesus, da hast du mich getröstet. Da hast du mich aufgerichtet und mir Mut zum nächsten Schritt gegeben. Haben wir, jeder für sich, solche oder ähnliche Situation vor Augen, wo Jesus sich uns dienstbar gemacht hat, quasi als Brot zur Verfügung gestellt hat? Den Menschen damals jedenfalls, diese Menschen, zu denen Jesus im Bibeltext redet, die reagieren direkt auf Jesu Wort, Brot des Lebens zu sein. Wir haben es gelesen im Predigttext. Herr, gib uns doch allzeit dieses Brot. Wer wünscht sich nicht, Brot zu essen und Nahrung zu bekommen, die ihn so satt macht, dass er nichts mehr essen muss? Wir könnten unsere Zeit des Essens für was ganz anderes einsetzen. Und das würde doch wahrlich auch die Hungerprobleme in unserer heutigen Welt lösen. Mit einem Schlag keinen Hunger mehr. Die Welthungerhilfe mahnt: Hunger ist ein täglicher Begleiter von 733 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. 733 von etwa 8,2 Milliarden. Kinder sind davon als erstes betroffen. Unterernährung stellt eine ernsthafte Bedrohung für das Wohlbefinden und die Gesundheit von Kindern dar. Sie kann langfristige Auswirkungen auf ihre Entwicklung haben. Und jetzt ein paar Zahlen. 45 Millionen Kinder unter 5 Jahren leiden weltweit an Auszehrung, im Englischen Wasting, haben also in Bezug auf ihre Größe ein zu niedriges Gewicht, was als Beleg für akute Unterernährung gewertet wird. Akute Unterernährung. 148 Millionen Kinder unter 5 Jahren zeigen Wachstumsverzögerungen, im Englischen Stunting, ein Indikator für chronische Unterernährung. Armut, Krieg, politische Instabilität und zunehmende Naturkatastrophen verschärfen diese Situation zunehmend. Dabei produzieren wir weltweit so viel Lebensmittel, dass wir damit 12 Milliarden Menschen satt bekommen würden. 12 Milliarden und wir sind nur 8,2. Und trotzdem gibt es diesen Hunger. Soweit die Bestandsaufnahme der Welthungerhilfe. Das wäre es doch, wenn Jesus heute über unsere Welt gehen würde und wie in der Geschichte der Speisung der 5000 das Dankgebet spricht und durch uns, seine Jünger, den Menschen so viel Brot gibt, dass sie satt werden und dann noch 12 Körbe übrig bleiben. Keine hungernden Menschen mehr. Keine verhungernden Kinder mehr. Das wäre doch was, oder? Die Geschichte der Speisung der 5000 steht übrigens auch im 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich habe mal eine Gliederung von Johannes 6 erstellt. Ihr seht sie jetzt hier auf der Folie. Einige Anmerkungen dazu. Johannes 6, die Verse 1 bis 15, die Geschichte von der Speisung der 5000. Und diese Geschichte endet mit dem Vers: Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, da entwich er ihn wieder auf den Berg. Er allein, Jesus, will kein Brotkönig sein. Vers 16 bis 21 ist eine Einschubsgeschichte. Jesus geht über das Wasser. Diese Geschichte zeigt den Ortswechsel nach Kapernaum an. Und dann kommt Vers 22 bis 59. Die Brotrede Jesu oder auch die Selbstoffenbarung Jesu: Ich bin das Brot des Lebens. Am Ende dieser Geschichte, Vers 51 bis 59, ein sogenannter eucharistischer Einschub oder Schluss, so nennen die Fachleute diesen Teil. Jesus verweist in diesen Versen auf das Abendmahl mit Worten, die auch für unsere Ohren fremd klingen. Da heißt es nämlich: Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und jetzt kommt die Irritation: Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und jetzt fangen die Juden an, sich zu streiten und sprechen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Irritation. Und diese Irritation führt zur Spaltung unter den Jüngern, Vers 60 bis 71, und zum Petrus-Bekenntnis. Viele seiner Jünger wandten sich ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Jesus fragt dann die 12 Jünger, wollt denn ihr auch gehen? Und da antwortet ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Am Ende von Johannes 6 finde ich den Gospel vom Anfang wieder. You are the Christ, the Son of the living God. Hier etwas anders formuliert. Wohin, Herr, sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, denn du bist der Heilige Gottes. Einige Akzente zu dem ganzen Kapitel 6. Erstens, Jesus lehnt es ab, Brotkönig zu sein. Wir müssen also, zumindest solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, wir müssen also den 733 Millionen Hungernden aus unserer Verantwortung helfen. Wir können dabei allerdings Jesus um Hilfe und Unterstützung bitten. Zweitens, Jesus differenziert. Er gibt nicht die vergängliche Speise, sondern er gibt Speise, die zum ewigen Leben reicht. Vers 27 heißt es, müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben. Drittens, Jesus unterstreicht, Gott gibt das wahre Brot vom Himmel. Gott gibt das wahre Brot vom Himmel. Menschen, die davon essen, Menschen, die dieses Brot verzehren, die es in sich aufnehmen, diesen Menschen wird das Brot zur Nahrung in Zeit und Ewigkeit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Da sind wir in unserem Predigtext. Denn das Brot Gottes, das vom Himmel kommt, gibt der Welt Leben. Vers 33. Damit sind wir wieder bei unserem Predigtext angekommen. Mit diesem eindeutigen Schwerpunkt der Selbstoffenbarung Jesu. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wo erfahren wir das? Wo essen wir vom Brot Jesu und werden satt zum Leben? Es wäre sicher jetzt viel spannender und interessanter, als dass ich weiter predige, wenn wir uns in einem Kreis zusammensetzen würden. Und jeder von uns würde erzählen, wo er oder sie von Jesus gestärkt und zum Leben ernährt wurde. Das würde dem Predigtext entsprechen. Wo wir das Lebensbrot Jesu gegessen haben und auf einmal des Lebens mit Gott und bei Gott in Zeit und Ewigkeit fröhlich gewiss waren. Dass wir uns das mitteilen. Ich bin ja immer noch Geschäftsführer von 500 Jahre Täuferbewegung 2025 e.V. 2025, in diesem Jahr feiern wir das 500-jährige Täuferjubiläum. Und mir ist das in den vergangenen Jahren bei der Beschäftigung, gerade nach meinem Unfall, bei der Beschäftigung mit den Täufern immer wieder passiert, dass ich sozusagen vom Glaubenszeugnis der Täufer das Brot Jesu gegessen habe. Vom Glaubenszeugnis der Täufer das Brot Jesu gegessen habe. In aller Vielschichtigkeit, die die Täuferbewegung ausmacht, in aller Vielschichtigkeit gilt für die Täufer, dass sie dem auferstandenen Jesus Christus in seinem Wort begegnet sind. Aus der Bibel haben sie Kraft zum Leben und zur Nachfolge geschöpft. Aus der Bibel haben sie Hoffnung auf das ewige Friedensreich Gottes geschöpft und konnten dadurch selbst oft ihren Märtyrertod, manche sind verbrannt worden, viele sind ersäuft worden, ihren Märtyrertod mit festem Herzen ertragen. Das letzte Jahresthema für 2025, zu dem wir ein Themenheft herausgegeben haben, lautet: gewagt Bibelleben. Und mich hat das Zeugnis der Täufer dazu veranlasst, ein Loblied über die Bibel als Wort Gottes zu texten. Das habe ich euch auch mitgebracht, zumindest in Auszügen. Nach der Melodie: Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, ein Loblied auf die Bibel als Wort Gottes. Den Refrain kennen wir alle. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Und dann kommt: lobe den Herrn, meine Seele. Und jetzt kommen Strophen, die ich gedichtet habe. Insgesamt sind es 14, aber ich schreibe in den Text: jeder darf seine eigenen Strophen dazu dichten. Die zweite Strophe heißt bei mir: der durch die Bibel begegnet ist, in seinem Sohn, den Herrn Jesus Christus. Den will ich preisen, in Psalmen und Weisen von Herzen ihm ewiglich singen. Strophe 3: der durch die Bibel sich selber zeigt, wie er sein Herz zu uns Menschen neigt. Strophe 7: der durch die Bibel die Herzen lenkt, zu einem Leben, das sich verschenkt. Und 12: der durch die Bibel hält Trost bereit für Not und Leiden in dieser Zeit. Vers 13: der durch die Bibel uns Hoffnung schenkt, der unsere Wege zum Himmel lenkt. Den will ich preisen, mit Psalmen und Weisen von Herzen ihm ewiglich singen. Ihr findet dieses Lied in unserem mit anderen Themenliedern zur Täuferbewegung auf unserer Homepage täuferbewegung2025.de/downloads, und da findet ihr es unter Liedern. Es lohnt sich, weil wir dort auch Jan Priemke gebeten haben, diese Lieder einzusingen, sich mal anzuhören. In meiner Beschäftigung mit den Täufern ist mir die Beschäftigung mit der Bibel als Wort Gottes wieder zur Nahrung geworden. In Johannes 14 sagt Jesus zu seinen Jüngern: wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Wir werden kommen und bei ihm wohnen. Wie heißt der Wochenspruch nochmal? So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger und Gottes Hausgenossen und bei uns wohnen. An Jesu Wort festhalten, sich mit Jesu Wort beschäftigen, heißt, Christus in sich aufzunehmen. Als Jesus vom Teufel in der Wüste aufgefordert wird, aus den Steinen Brot zu machen, antwortet er: der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Sich mit dem Wort Jesu beschäftigen heißt, ihn quasi als Lebensbrot zu sich nehmen, um für ein Leben bei Gott und mit Gott genährt zu sein. Wer ist Jesus für mich? Das Predigtthema. Er ist der, der mir in seinem Wort begegnet und mich durch sein Wort ernährt und satt macht für ein Leben in Zeit und Ewigkeit. Noch zwei andere Aspekte zur Frage, wer Jesus für mich ist und wo ich ihm begegnen kann. Auch von der Täuferbewegung habe ich gelernt, ich begegne Jesus in der Gemeinschaft derer, die sich um ihn schart. Menschen, die sein Wort hören und die nach seinem Wort handeln. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied an diesem Leib. Christus begegnet uns in seinem Leib, in der Gemeinde, in dieser Gemeinde. Das haben die Täufer ernst genommen. Wer heute das Stichwort googelt, Täuferbewegung und Gemeinschaft, der erhält von wem? Natürlich von der KI, künstlichen Intelligenz, eine kurze und knappe Zusammenfassung. Die Täuferbewegung ist eine radikale Strömung der Reformation. Sie stellt die Frage der Gemeinschaft in den Mittelpunkt ihres Glaubens und ihrer Praxis. Sie betont die Freiwilligkeit der Gemeindemitgliedschaft, die Trennung von Kirche und Staat und die praktische Umsetzung des Glaubens in allen Lebensbereichen. Wesentliche Akzente des täuferischen Gemeinschaftsverständnisses sind, und das seht ihr jetzt auf der Folie wieder, Gemeinschaft verstanden als Lebensgemeinschaft. Der Glaube wird im Alltag gelebt und praktiziert. Manche Täufergruppen entwickeln Formen der Gütergemeinschaft. Sie lehnen Gewaltanwendung ab. Sie betonen stattdessen die Nächstenliebe und auch die soziale Verantwortung. Und dafür lassen sie sich sogar töten. Sie lehnen Gewaltabwendung ab und betonen Nächstenliebe und soziale Verantwortung. Weitere Wesensmerkmale lest ihr hier, die Trennung von Staat und Kirche, Brüderlichkeit und Gleichheit und vor allem die Nachfolge Christi. Die Täuferbewegung sah und sieht in der Nachfolge Jesu Christi das zentrale Element ihres Glaubens. In ihrer Geschichte bedeutet das immer wieder Abkehr von allen weltlichen Ambitionen und eine Hinwendung zu einem einfachen, an der Lehre Jesu orientierten Leben. Das kann man heute mittels KI bei Google lesen. Wer ist Jesus für mich und wo begegne ich ihm? Mit den Täufern gesprochen, Christus ist lebendig und gegenwärtig in der Gemeinschaft seines Leibes. Und damit bin ich beim letzten Akzent für heute. Christus begegnet den Seinen im Abendmahl. Es ist vorhin schon angeklungen, die Irritation, dass manche meinen, Christen würden beim Abendmahl das Fleisch Jesu essen. Wir feiern heute das Abendmahl. Das täuferische Abendmahlsverständnis schlägt sich nieder, zum Beispiel im Schleitheimer Bekenntnis, dem ältesten täuferischen Bekenntnis von 1527. Vom Brotbrechen, also vom Abendmahl, heißt es da, zum Dritten, was das Brotbrechen anbelangt, sind wir uns einig geworden und haben Folgendes vereinbart. Alle, die ein Brot brechen wollen, zum Gedächtnis des gebrochenen Leibes, zum Gedächtnis des gebrochenen Leibes Christi. Und alle, die von einem Trank trinken wollen, zum Gedächtnis des vergossenen Blutes Christi, die sollen vorher vereinigt sein zu einem Leib Christi. Das ist zur Gemeinde Gottes, an welcher Christus das Haupt ist, nämlich durch die Taufe. Wer nicht die Berufung eines Gottes zu einer Glauben, zu einer Taufe, zu einem Geist, zu einem Leib, zusammen mit allen Kindern Gottes hat, der kann auch nicht mit ihnen zu einem Brot werden, wo es doch sein muss, wo man das Brot in Wahrheit nach dem Befehl Christi brechen will. Schleitheimer Bekenntnisse 1527. Christus schenkt sich uns im Abendmahl. Daran können wir uns erinnern, wenn wir gleich Brot und Wein teilen. Und er bindet uns zusammen. Wir essen nicht das Fleisch Christi. Wir erinnern uns und vergegenwärtigen uns, dass er uns seine Glieder in einem Leib, und dafür steht der eine Leib Brot, in einem Leib zusammengeschlossen hat. Eckbert Brockhaus, ein Zeitgenosse von uns, bringt das in einer Liedstrophe so zum Ausdruck. In diesem einen Brot wir sehen des Leibes Einheit wunderbar, die du erwirkt im Todeswehen, als du dich gabst auf Golgatha. Zu einem Leib sind wir getauft, durch dich am Kreuz erlöst, erkauft. Herr Jesus, wir gedenken dein. Das wollen wir nun miteinander tun. An Jesus denken. Und auch daran, dass er uns, so wie wir hier sitzen, im Abendmahl zusammenbindet. Unser Herr segne uns und begegne uns, wenn wir gleich Brot und Kelch miteinander teilen. Im Namen Jesu. Amen.